Pfingsten ist für viele Leute ein ganz unbekannter Begriff. Die meisten wissen nur, dass es an Pfingsten zwei Feiertage gibt, genauso wie an Weihnachten und Ostern. Und das ist für die Leute in Deutschland das Wichtige. Und ich habe eine Umfrage gelesen, die besagt, dass nicht einmal die Hälfte der Menschen in Deutschland wissen, was Pfingsten überhaupt bedeutet, was der Hintergrund von Pfingsten ist. Und nachdem die Studie schon etwas älter ist, befürchte ich, dass das noch viel weniger sind. Es gab einmal eine Konferenz, und das ist so ein bisschen eine Anekdote oder ein Witz, eine Konferenz in Straßburg. Dort haben Franzosen, Engländer und Deutsche teilgenommen. Das Thema der Konferenz war Gottesdienst und Heiliger Geist. Die Franzosen haben sich ausgetauscht über den Gottesdienst. Die Engländer haben sich unterhalten über den Heiligen Geist. Und die Deutschen über das Wörtchen und. Das ist so das Thema. Aber der Heilige Geist ist so etwas Wichtiges. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, wo wir feiern an Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde, ist etwas unglaublich Wichtiges, was alle Gläubige betrifft. Jeden Einzelnen, der Jesus in seinem Leben angenommen hat. Und weil der Heilige Geist auch in meinem Leben über viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte, eine wirklich unterschätzte Dimension war in meinem Leben, habe ich das Predigtthema überschrieben mit der Heilige Geist, die unterschätzte Dimension Gottes. Der Heilige Geist, die unterschätzte Dimension Gottes. Und dazu schauen wir uns an einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, wo der Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Wir lesen in Kapitel 5, 18 bis 20. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier lesen wir in Vers 18 im zweiten Teil. Lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und diese Dimension, glaube ich, die ist etwas unterschätzt. Bei uns in Deutschland, in manchen Gemeinden und auch in manchen Gläubigen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das so? Denn eine Dimension, das hat eine Auswirkung. Eine Dimension hat eine Größe oder eine Reichweite, die dadurch kommt. Und der Heilige Geist, warum ist diese Person so wichtig? Wir kennen Gott, den Schöpfer der Erde, den Schöpfer des ganzen Universums. Wir kennen ihn als den, der dich gemacht hat, der dich richtig gut gemacht hat. Wir kennen Gott als unseren Papa im Himmel, als unser liebender Vater. Wir kennen Jesus Christus, seinen Sohn, der gekommen ist und Mensch wurde und der am Kreuz all unsere Schuld getragen hat, der gestorben ist, der den Sieg errungen hat am Kreuz auf Golgatha und auferstanden ist und lebt. Und durch ihn dürfen wir auch leben. Aber der Heilige Geist, der wird oft nicht so stark betont, vielleicht unterschätzt. Und ich habe mir vor einigen Jahren habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und dabei sind mir vier Punkte wichtig geworden. Und diese vier Punkte möchte ich nur ganz kurz als Exkurs einfließen lassen, weil ich gemerkt habe, der Heilige Geist ist nicht irgendwie eine neuzeitliche Sache, wo irgendwie ein paar abgespeiste Gemeinden oder Gläubige darauf aufspringen. Nee, das ist eine Sache, die schon im Alten Testament war und von Beginn an war der Heilige Geist dabei. Schauen wir das uns kurz an, die vier Punkte. Warum ist der Heilige Geist eine so wichtige Person? Erstens, weil die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite eingebettet ist in dem Heiligen Geist. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 1 und 2, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Der Heilige Geist war bei der Schöpfung dabei. Er hat mitgewirkt, er war anwesend, er war aktiv dabei. Und dann die letzte Seite der Bibel, Offenbarung 22, 17. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Der Geist sagt, komm. Und wenn du Durst hast, dann komm und nimm von dem Wasser des Lebens umsonst. Das Zweite, was mir wichtig geworden ist, ist, weil der Heilige Geist im Alten Testament bereits gewirkt hat. Der Heilige Geist kam im Alten Testament auf ganz bestimmte Personen zu bestimmten Zeiten für bestimmte Aufgaben. Und ich habe ein paar Beispiele, es sind nur Beispiele, es gibt viel, viel mehr, habe ich rausgesucht. Zum Beispiel den Bezalel. Bezalel, da lesen wir im 2. Mose 31, ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen, Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze zu schaffen, Edelsteine zu schleifen und einzufassen und Holz zu schnitzen. Hey, der Bezalel, der war ein Künstler, das war ein Handwerker. Und genau dafür bekam er den Heiligen Geist, damit er genau diese Aufgabe richtig gut ausführen kann in einem geisterfüllten Leben. Dann ist mir der Gideon aufgefallen. Der Gideon, da lesen wir im Richter 6 über ihn. Und es war die Situation, dass die Israeliten gefangen waren und unterdrückt wurden von den Midianitern über 7 Jahre. Die Midianiter haben immer auch die Ernte geklaut und die Israeliten waren am Verhungern. Und dann hat Gott den Gideon auserwählt und hat gesagt, hey, du bist mein Mann, du bist der, der das Volk befreien soll aus der Gefangenschaft. Und Gideon hatte unheimlich viele Ausreden. Er hatte Angst. Es war ihm nicht wohl dabei. Aber wir lesen, vom Geist Gottes erfüllt, ging er diese Sache an. Und weißt du, auch heute noch rüstet Gott Menschen aus, um Verantwortung zu übernehmen in Situationen, wo wir überfordert sind, wo wir scheinbar überfordert sind, wo wir Argumente haben, die dagegen sprechen. Gott rüstet, so wie er den Gideon ausgerüstet hat, rüstet er dich aus in deinem Job, im Alltag, in deiner Familie, um eine Führungspersönlichkeit und Führungsperson einzunehmen. Und so wurde Gideon eine der wirklich bemerkenswertesten Führungspersönlichkeiten im Alten Testament. Dann haben wir den Simson. Der Simson war gefangen von den Philistern, er war gefesselt mit Stricken. Und dann kam der Geist des Herrn auf ihn und die Stricke, die waren wie Bindfäden weg. Und die Fesseln, die fielen von seinen Händen. Das sind nur ein paar Beispiele. Warum ist der Heilige Geist eine so wichtige Person? Weil der Heilige Geist im Alten Testament von Gott verheißen wurde. Da lesen wir zum Beispiel vom Prophet Joel in Kapitel 3, dass der Geist ausgegossen wird über allem Fleisch. Das heißt, Joel hat damals Pfingsten vorausgesagt. Er hat verheißen, was an Pfingsten passiert ist, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über jeden einzelnen Gläubigen. Dass der Heilige Geist nimmer da ist für einzelne Personen zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Aufgaben, sondern dass am Pfingsten jeder den Heiligen Geist empfängt. Egal, ob du Mann oder Frau, egal welche Herkunft du hast, egal welche Rasse, jeder hat den Heiligen Geist empfangen und kann das heute noch tun. Und dann haben wir Hesekiel, der sagt, und ich werde euch meinen Geist geben. Und er ergänzt, ein neues Herz und einen neuen Geist. Das alles ist 300 Jahre später in Erfüllung gegangen, wo die Geburtsstunde der Gemeinde war und Pfingsten gelebt wurde. Und das Vierte, weil der Heilige Geist Jesus wichtig war. Und das hat mich sehr beeindruckt. Jesus, wir lesen es an vielen Stellen, war erfüllt vom Heiligen Geist. Und an einer Stelle lesen wir im Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jetzt muss man sich die Szene einmal vorstellen. Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern. Er ist zusammen mit ihnen und er sagt zu seinen Jüngern, hey, wisst ihr, Männer, es ist gut, wenn ich weggehe. Was werden die Jünger wohl gesagt haben? Jesus, es kann nichts Gutes daran sein, wenn du gehst. Da kann nichts Gutes dran sein. Wir haben doch so eine coole Zeit. Wir haben so viel miteinander erlebt. Hey, wir sind die letzten 3 Jahre durch dick und dünn gegangen und was wir alles getan und erlebt haben und wo wir überall gereist sind und die Gemeinschaft, die wir hatten. Aber Jesus sagt, hey, ich muss euch die Wahrheit sagen. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Warum? Weil sonst der Tröster nicht kommen kann. Und der Tröster, da ist hier der Heilige Geist gemeint. Und im Griechischen steht da das Wort Parakletos. Und Parakletos heißt Beistand, also der, der bei uns ist, der mit uns ist. Der Tröster, der uns tröstet in Situationen, wo wir richtig Trost brauchen. Der Anwalt, wo wir Unterstützung brauchen, wenn uns Leute anklagen aus der Welt oder wenn uns Leute komisch kommen. Oder wörtlich heißt es eigentlich Parakletos, der an jemanden Seite herbeigerufen. Und der Heilige Geist wird herbeigerufen an deine Seite. Und das ist das, was Jesus sagt. Jesus konnte damals dort wirken, wo er war. In Jerusalem, in Israel, an denen Punkten. Aber der Heilige Geist, der kann wirken überall, wo wiedergeborene Christen sind, auf der ganzen Welt. Deswegen hat Jesus gesagt, es ist besser, wenn ich gehe. Und dann kam Pfingsten. Und an Pfingsten geschah es, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde über jeden Einzelnen. Und ich möchte es mal symbolisieren, was da passiert ist. Dein Körper ist so ein Glas Wasser. Und der Heilige Geist kam auf alle und hat jeden gefüllt mit ihm. In jedem Christen, in jedem, der Ja gesagt hat zu Jesus, ist der Heilige Geist. So wie das Wasser in dem Glas. Und jeder, der Durst hat, der nehme und trinke. Und nun kommen wir zu unserem Text in Epheser 5, 18. Dort lesen wir, lasst euch vom Geist erfüllen, im zweiten Teil des 18. Verses. Und was ist damit gemeint? Und da muss man sich ein bisschen die Grammatik anschauen von diesem Vers, was Paulus dort sagt. Denn das bedeutet eigentlich, lasst euch immer und immer wieder erfüllen vom Heiligen Geist. Lasst euch immer und immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Und warum ist es dem Paulus denn so wichtig? Und das lesen wir einen Vers früher. Dort schreibt er, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Er sagt, hey, kapiert doch, um was es geht. Versteht doch, was ich euch sagen will und was der Wille Gottes ist, dass ihr euch vom Heiligen Geist erfüllen lasst. Mehr und mehr und mehr. Denn Paulus kennt die Situationen im Alltag. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß, welche Unterstützung wir brauchen, welchen Beistand, welchen Tröster, welchen Anwalt wir brauchen. Und er wusste, dass es für uns gut ist, wenn wir den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist Gott hier und heute auf der Erde, indem er in dir ist. Und der Paulus hat hier auch ein Wort für das Lasst euch füllen verwendet, das nennt Pleroste. Und das, da liegt eine Vorstellung zugrunde, dass praktisch ein Raum oder ein Gefäß oder eine Person leer ist und gefüllt werden soll. Es sagt auch etwas aus, dass etwas Unvollkommenes zur Vollendung kommt. Und das Ziel von uns als Christen ist es, dass wir gefüllt werden mit dem Heiligen Geist und dass wir nicht nur halb voll sind, dass wir nicht nur ein bisschen voll sind wie das Glas, sondern dass wir randgefüllt sind, mehr und mehr und mehr. Das ist die Bestimmung, das ist der Wille Gottes, den Paulus erwähnt. Gott möchte, dass wir ganz gefüllt sind und er möchte aber auch, dass wir nüchtern sind. Er sagt, sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Ich glaube, in Paulus war es wichtig, dass der Heilige Geist die unterschätzte Dimension Gottes ist, wie sie auf vielen Teilen, in vielen Teilen Deutschlands der Fall ist. Sondern, ich denke, es war eine Parole, die er ausgegeben hat, indem er gesagt hat, 0 Promille, aber Geist in Fülle. Das war die Parole, die er ausgegeben hat. 0 Promille, aber Geist in Fülle. In unserem Text hat er 3 Punkte noch kurz angesprochen, auf die ich eingehen möchte. In Vers 19a sagt er, dass ihr euch ermutigt mit Psalmen und Lobliedern. Oder indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Hier geht es um nichts anderes als um Lobpreis und Anbetung. Und da spielt es keine Rolle, ob das der Erwachsene-Worship ist oder der Kinder-Worship oder dein persönlicher Worship. Hey, es geht darum, um Lobpreis Gottes. Und die damalige Lobpreiskultur war, denke ich, die, dass alttestamentliche Psalmen gebetet und gesungen wurden. Psalmen, das sind gedichtete Gebetslieder. Und ich fand es so toll, als Gerald das letzte Woche gesagt hat, hey, er macht es so, dass er einmal im Jahr sich durch die Psalmen betet. Gott lobt, indem er die Psalmen sagt. Und das ist eine gute Sache, dachte ich. Was mir also gefällt an den Psalmen ist, dass die Psalmen geschrieben haben, die Psalmisten, hey, dass sie ihr Herz öffnen. Die öffnen ihr Herz, die legen ihr Herz wirklich Gott hin. Und wenn wir das tun, Gott loben, ihn anbeten, hey, dann gewinnt der Geist Gottes Raum in uns, in unserer Gruppe, in unserer Gemeinde. Und im Lobpreis geht es darum, dass wir Gott anbeten über seine Wesenseigenschaften, über das, wie er ist, über sein Handeln. Und es geht um die Größe Gottes, um die zu proklamieren. Wir reden Gott direkt an, wir verherrlichen ihn. Es geht um das, was er getan hat. All die Dinge, die können wir im Lobpreis richtig gut reinpacken. Gott wird gelobt für das, was er tut und was er getan hat. Und dort, wo Christen zusammenkommen, dort, wo wir Lobpreis haben, so wie wir es jetzt am Anfang gehabt haben, hey, da verändert sich die Atmosphäre, da bewegt sich was in unsere Herzen. Und ich habe mal zusammengestellt, alle Eigenschaften, die ich gefunden habe über Gott, die wir ihm im Lobpreis zusingen können. Und es sind ganz schön viele. Und wenn du möchtest, mach da einfach auch mal die Augen zu. Ich lese jetzt alle vor. Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allschaffend und allwissend. Er ist barmherzig, eifernd, erhaben und ewig, freundlich, geduldig, gerecht, gnädig, groß und gütig. Er ist gut, er ist heilig, herrlich, lebendig. Gott ist liebevoll, schön, stark und treu. Er ist unbegreiflich und unveränderlich, verborgen, vergebend. Er ist wahrhaftig und weise. Das sind die Eigenschaften Gottes. Herr, wenn uns das bewusst wird, was er, wie er ist, hey, dann fällt es uns einfacher, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben für das, wie er ist. Und einer, der immer einen fröhlichen Eindruck macht, der immer ein Liedchen vor sich hin trällert, das ist unser Pastor, der Roland. Das ist immer nett, wenn er im Büro ist oder wenn er dann ums Eck ist, dann stimmt er irgendwie mal kurz ein Loblied an und ich komme immer ins Schmunzeln und denke, ja, genau so ist es. Genauso ist es. 0 Promille, aber Geist in Fülle, damit der Heilige Geist nicht die unterschätzte Dimension Gottes wird. Und das Zweite, dass ihr singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Eine andere Übersetzung sagt, dass ihr singt und jubelt aus vollem Herzen. Hier geht es dem Paulus um die Art und Weise, wie wir Lobpreis gestalten. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Hey, ich kann Gott loben, indem ich einfach die Lieder singe, indem ich mich sitzend einfach zurücklehne. Oder ich kann wirklich das tun, wie es der Paulus sagt, für was er plädiert. Hey, ich kann jubeln aus vollem Herzen. Lobpreis mit unserem Herzen. Und wenn wir das tun, hey, dann bewegt sich was, dann tut sich was. Dann können wir das wirklich machen von ganzem Herzen. Egal, ob du die Hände ausstreckst oder nicht, ob du klatschst oder nicht. Und bei mir ist es so, mir sagt man immer, ich bin ein ziemlich ruhiger Zeitgenosse. Aber wenn es darum geht, Gott anzubeten, ihn zu loben, dann geht bei mir echt was ab. Dann kommt der 48-jährige alte Körper in Schwung. Dann ist wirklich was los und dann bewege ich meine Hände. Das Einzige, was ich nicht tue, das hat mir meine Familie abgeraten, ist das Tanzen. Da klappt es mit dem Hüftschwung nicht mehr so. Aber wenn du das kannst, dann tanz vor dem Herrn. Das ist gar kein Problem. Ich war neulich im Stadion, mal wieder. Ich gehe nicht mehr so oft. Das hat nichts direkt mit dem VfB zu tun. Ich war bei dem Relegationsspiel VfB Stuttgart gegen Union Berlin vor rund 2,5 Wochen. Und ich wollte einfach dabei sein, wie der VfB den Abstieg verhindert. Und ich habe euch leider heute, wie ihr wisst, nicht die gute Nachricht, dass der VfB doch nicht abgestiegen ist, wie letzte Woche der Gerald, als er natürlich freudestrahlend erwähnen durfte, dass Liverpool mit seinem gläubigen Trainer Jürgen Klopp, den ich übrigens sehr schätze auch, wie er mit seiner Art und Weise, wie er mit seinem Glauben in der Öffentlichkeit umgeht, dass sie Champions League-Sieger geworden sind. So war ich in dem Stadion und wir hatten einen super Sitzplatz und nicht weit weg von uns war der Fanblock von Union Berlin. Union Berlin, ihr müsst euch das vorstellen, erstmal der Fanblock war krammelt voll, sagt man im Schwäbischen, richtig voll. Und dann haben die wirklich Lieder abgefackelt von Anfang bis zum Ende. Über 90 Minuten haben sie, ich würde mal jetzt sagen, eine andere Art von Loblieder für ihre Mannschaft gesungen. In einer Lautstärke, da habe ich gedacht, wow, das ist ja Hammer, da geht echt was. Mir war es fast ein bisschen zu laut. Und ich habe dann gedacht, gut, dass die Pause kommt, dann gehen die in Ruhe in eine Stadionwurst essen und vielleicht ein kleines Bierchen trinken. Aber Leute, die haben nicht mal in der Pause aufgehört. Die haben weitergemacht. Die haben gesungen für ihre Mannschaft. Und ich dachte, wow, hey, wenn wir in den Gemeinden auch so eine Herzenshaltung zum Lobpreis haben, so eine Lobpreiskultur auch nur annähernd haben, hey, das wäre doch eine tolle Sache. Und für mich hat sich auch die Frage gestellt, hey, wie ist mein Herz, wenn ich reinkomme in Gottesdienst, morgens um 10 Uhr, hey, bin ich offline, bin ich bereit, ab 10 Uhr, wenn der Lobpreis losgeht, wirklich Gott die Ehre zu geben und ihn zu preisen und ihm zuzujubeln. So wie es Paulus auch favorisiert, jubelt aus vollem Herzen. Und das dritte und letzte, 0 Promille, aber Geist in Fülle, dass ihr dankbar seid oder Gott Dank sagt. Dankbarkeit ist der Schlüssel für so viele Dinge. Und wir vergessen das oft so schnell, für was wir denn alles dankbar sein können. Ich habe in einem Medizinblättle etwas gelesen, das möchte ich euch kurz vorlesen. Dankbarkeit wird immer wieder eng mit größerer Lebensfreude in Zusammenhang gebracht. Dankbarkeit hilft Menschen dabei, mehr positive Gefühle wahrzunehmen, schöne Erlebnisse bewusst zu genießen, ihre Gesundheit zu verbessern, mit Schwierigkeiten klarzukommen und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Hey, die Bibel wusste das schon lang. Dankbarkeit ist Balsam für deine Seele. Dankbarkeit ist wirklich der Schlüssel für vieles. Und auch dafür brauchen wir die Fülle des Heiligen Geistes. Und Gott liebt es, wenn wir dankbar sind, wenn wir Danke sagen, danke für unsere Gemeinde, wenn wir Danke sagen für Jesus, was er getan hat, wenn wir Danke sagen für Freunde, danke für unsere Familie, für unseren Arbeitsplatz, wenn wir Danke sagen für all die Dinge, die Gott uns schon getan hat. Und im Psalm 50, Vers 23 lesen wir: Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wer Dank opfert. Ein Opfer ist auch manchmal ein Schritt, den man gehen muss. Oder wenn wir lesen im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, deinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund wieder fröhlich wird. Macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir danken können und wir tun es zu selten. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo es uns wirklich richtig schwerfällt zu danken, wo wir in Schwierigkeiten sind, wo wir herausfordernde Dinge erleben. Und Paulus sagt hier, wir sollen in allem und alle Zeit danken. Und ich habe mich gefragt, hey, wie funktioniert das? Über alles dankbar sein, auch über die schwierigen Situationen? Dann habe ich gedacht, wow, das ist echt eine Challenge. Hey, dafür, da brauchst du ganz sicher die Fülle des Heiligen Geistes. Aber ich habe mich auch gefragt, wie er das wirklich gemeint hat. Ob er wirklich gemeint hat, in allem zu danken, auch in den schwierigen Situationen. Und ich habe festgestellt, dass Paulus eigentlich das so nicht gemeint hat, sondern er war dankbar, dass er wusste, dass Gott immer bei ihm war. Dass er wusste, dass er da war. Er wusste und er war dankbar, dass er wusste, dass Gott aus alle Dinge was Gutes machen wird. Er wusste und war dankbar, dass alle Dinge ihm zum Besten dienen müssen. Und ich glaube, um das geht es hier mehr. 0 Promille, aber Geist in Fülle. Für das plädiert der Paulus, damit der Heilige Geist nicht zu der unterschätzten Dimension Gottes wird. Und warum eigentlich das Ganze? Was ist denn das Ziel? Warum ist es so wichtig, dass wir uns wirklich ja immer wieder neu, jeden Tag neu erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist? Und die Antwort gibt uns Jesus. In Johannes 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, denn die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Deshalb sagt Jesus über den Heiligen Geist, dass wenn wir uns immer wieder neu erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, dass dann aus uns Ströme lebendigen Wassers fließen. Und weißt du, wenn du so gefüllt wirst mit dem Heiligen Geist, hey, da drückt es dir aus alle Poren raus, da geht dein Mund über. Da bist du voller Lobpreis und Anbetung und voller Dankbarkeit. Ich möchte euch das mal demonstrieren an dem Glas Wasser. Der Heilige Geist ist in uns, in jedem Einzelnen. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Und sage, ja Herr, ich habe Durst, möchte vom Wasser des Lebens. Und du kannst dich füllen lassen, mehr und mehr und mehr. Und du hast aber auch die Möglichkeit zu sagen, stopp, das reicht mir, Deckel zu. Und dann passiert nichts weiter. Der Heilige Geist ist ein Gentleman und er wird sich nicht aufdringen. Aber Paulus sagt da im 1. Thessaloniker, unterdrückt, verachtet den Heiligen Geist nicht. Und so war es über viele Jahre meines Lebens, dass der Heilige Geist, weil er keine große Rolle in meinem Leben gespielt hat, habe ich das getan. Ich habe ihn unterdrückt. Ich habe ihm nicht den Raum gegeben, den er braucht. Und irgendwann kam der Durst. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Durst haben, dass wir gefüllt werden, jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu. Und was passiert, wenn wir gefüllt werden? Dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus uns raus. Automatisch. Ja, und du kannst gar nicht anders. Du kannst gar nicht anders und du kannst nichts anders machen. Die Frage ist, hast du den Durst? Den Durst nach dem Heiligen Geist. Ströme lebendigen Wassers sind Flüsse und Ströme, die bewegen und verändern Dinge. Flüsse bringen auch Leben in eine Landschaft oder in eine Umgebung. Flüsse produzieren Kraft. Und durch den Heiligen Geist kommt die Kraft Gottes in dich. Und wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, dann kommt Gottes Leben wirklich in Erfüllung in dir. Johannes der Täufer hat einmal gesagt, ich taufe mit Wasser, aber bald wird einer, der stärker ist als ich, kommen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist der Wille Gottes, dass wir uns jeden Tag neu füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Bei mir ist es ganz praktisch so, dass wenn morgens mein Wecker klingelt, dass ich, wenn ich noch im Bett bin, dass ich sage, Herr, vielen Dank für den Morgen, danke für den neuen Tag. Erfüll mich heute ganz neu mit deinem Heiligen Geist, damit ich das tue, was du willst, was ich tue, dass du mir Weisheit gibst. Und erfüll mich mit dem, was dein Wille ist, mit deinem Heiligen Geist. Und das ist wichtig, denn dann, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann kann die Apostelgeschichte weitergeschrieben werden. Dann können Zeichen und Wunder geschehen, wie bei der ersten Gemeinde, die wir heute feiern, die Geburtsstunde. Während das Lobpreisteam nach vorne kommt, möchte ich dich fragen, bist du bereit, den Heiligen Geist einzuladen, den Willen Gottes zu tun und dich ganz neu oder vielleicht auch das erste Mal richtig füllen lassen mit dem Heiligen Geist und ihm Raum zu geben, auch alles abzulegen, was dich daran hindert, an Angst, an Beklemmung, vielleicht auch an negativen Erfahrungen, dass der Heilige Geist wirklich einfach jetzt wirken kann in deinem Leben. Und wie machen wir das? Jesus hat es uns gesagt. Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihm darum bitten? Möchtest du dafür bitten, dass der Heilige Geist heute kommt, an Pfingsten 2019, auf dein Leben? Und wir wollen jetzt das Lied zusammen singen mit unserer Worship-Band. Holy Spirit, you are welcome here. Und lass uns doch nochmal gemeinsam auch aufstehen, wenn du möchtest, du darfst aber auch sitzen bleiben. Lass uns das doch nochmal ganz praktisch tun. Wenn du möchtest, streck dein Herz zu Gott aus und lade den Heiligen Geist ein. Es ist überhaupt nichts Komisches. Es ist vielleicht für manche, für uns ungewohnt, weil wir sehr Verstandesmenschen sind und das ist auch nicht nur schlecht. Aber lasst uns wirklich den Heiligen Geist jetzt wirken. Bete darum, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Heute, morgen, übermorgen und immer wieder in deinem ganzen Leben.